für das Lob, das wir dir bringen dürfen. Und wir danken dir für die Botschaft, die Matthias jetzt halten wird. Ich danke dir für die Vorbereitung, die er getroffen hat. Und ich bitte dich, dass einfach du aus ihm sprichst und dass wir hier alle was mitnehmen dürfen, Herr. Segne ihn. Amen.
Schön, dass ihr da seid heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so am Gartenzaun stehe oder irgendwo in der Stadt unterwegs bin, bin ich ungeheuer gerne mit Menschen im Gespräch. Also irgendwie übers Wetter, über alles Mögliche, was man so einfach reden kann. Aber es ist interessant, wenn man mal mit den Menschen im Gespräch ist, dann kommen auch immer wieder mal schwierige Dinge. Erzählen sie von einer Krankheitsdiagnose, von einer irgendwo leidvollen Situation in der Verwandtschaft oder was sie irgendwo erlebt haben. Und dann komme ich auch manchmal an den Punkt, dass ich sage, du, da würde ich jetzt gerne mit dir dafür beten. Ja? Darf ich dafür beten? Und interessant ist das, dass die allerwenigsten da irgendwo negativ reagieren, sondern gerade in solchen Situationen ist da oft eine sehr, sehr große Offenheit dafür da, dass Leute das gern haben, wenn man ihnen gerade in solchen Situationen dann für sie eintritt, für sie betet. Ja, Gebet, das ist für mich dann gerade so ein Thema. Wir haben heute Morgen überschrieben, für andere Menschen fürbitten, also für andere Menschen beten. Ich weiß euch nicht, wie es mit euch mit dem Thema Gebet geht. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich habe so immer das Gefühl, ich sollte irgendwie noch mehr beten, aber ich weiß gar nicht, wann ich noch mehr beten soll. Und dass die eine Seite ist, dass man da irgendwie einen Druck verspürt. Oder ich weiß von anderen, die sagen, ich tue mich da irgendwo schwer mit dem Beten, ich finde da schwer Worte, und vor allem dann, wenn es eine Gebetsgemeinschaft ist, dann ist es noch dramatischer, weil dann kann ich da irgendwie gar nicht so mich daran beteiligen. Und da spüre ich irgendwo, dass wir, glaube ich, vom Gebet eine völlig falsche Vorstellung haben. Nämlich das, dass wir irgendwo was tun müssen, was bringen müssen. Nein, Gott hat uns gerecht gemacht durch Glauben. Und da müssen wir haben wir nichts bringen müssen, und wir müssen auch keine Gebetsleistung hinterher bringen, sondern eigentlich ist es wie, wenn zwei Menschen verliebt sind. Ist doch ganz klar, dass man dann miteinander Gemeinschaft erleben möchte, dass man miteinander im Gespräch ist. Und genau um das geht es eigentlich, wenn wir reden. Gott liebt uns so sehr, und wenn wir im Gespräch mit ihm sind, ist einfach Ausdruck auch unserer Liebe, dass wir unser Herz öffnen und dass wir mit ihm die Dinge ansprechen, die wichtig uns geworden sind. Denn Gott ist nicht der alte Opa, der schwerhörig wird und der irgendwo vergesslich wird, den muss man immer wieder erinnern, muss er an was denken. Das ist nicht nötig. Gott weiß das, was uns im Herzen bewegt, aber er freut sich einfach, weil er der Papa ist, weil der Vater im Himmel ist, der Abba, wie es im Neuen Testament der liebliche Begriff verwendet wird. Abba, lieber Vater. Also dieser Abba-Begriff macht deutlich, was für eine vertraute, ehrliche, enge Verbindung wir mit Gott haben können. Und darum heute das Thema im Schwerpunkt dafür bitten. Ich weiß nicht, ob er das englische Wort Intercession kennt. Ja, das ist das Thema, das Übersetzung für Fürbitte. Und es meint eigentlich dazwischenstehen. Das heißt, habe ich es richtig ausgesprochen, für die, die in Amerika gelebt haben, die wissen es vielleicht besser, okay. Also das ist ein Dazwischenstehen, also ich stehe zwischen Gott und einem anderen, der mir lieb und wichtig ist. Und jetzt ist mein Anliegen, dass ich dem sein Anliegen, seine Not jetzt Gott bringe. Genau das macht eigentlich Fürbitte aus, und ich finde es etwas Großartiges. Ich habe heute Morgen keinen Bibeltext ausgesucht, weil ein Text bringt oft immer nur einzelne Aspekte raus. Ich wollte uns einfach verschiedene andere Aspekte nehmen, indem ich euch wie so ein Film ein paar Szenen euch vor Augen mache. Der Film ist nicht so kurz, aber auch nicht zu lang. Also man kann das schon aufnehmen, es sind verschiedene Szenen, und vielleicht spricht euch ja die ein oder andere Szene an. Szene 1, wir gehen ganz weit zurück, tausende Jahre zurück zu Abraham. Jeder Mann, der gelebt hat damals im hügeligen Land, vielleicht so bei Bethlehem, Jerusalem, so kann man sich das ein bisschen vorstellen, wo er seine Schafe gehütet hat, wo er Mitarbeiter dazu hatte und so weiter, da hat er gelebt. Und dann teilt Gott ihm mit, dass Sodom und Gomorra, die Städte dort unter, wo heute das Tote Meer ist, untergehen wird. Und es erschreckt ihn natürlich sehr, ist keine Frage, weil zuerst einmal lebt natürlich dort sein Neffe Lot mit seiner Family, aber da leben ja auch verschiedene Menschen, ja. Und irgendwie das berührt ihn und dann denkt er an die und dann macht er was ganz Interessantes, was von der Bibel, glaube ich, so gar nicht so häufig finden. Nämlich, er sagt, willst du wirklich, spricht er mit Gott, Frevler, Ungerechte, ohne Unterschied vernichten? Vielleicht gibt es ja 50 in der Stadt, ja, 50 Gerechte in der Stadt, ja. Willst du sie trotzdem vernichten? Du kannst doch nicht tun, das kannst du nicht tun und den Gerechten wie den Frevler töten. Der Richter der ganzen Welt begeht doch kein Unrecht. Also er tut Gott praktisch richtig ernst nehmen in dem, was er ihm da formuliert. Und interessant ist, wie Gott darauf eingeht und sagt da, okay, er antwortet, wenn ich in der Stadt in Sodom 50 Gerechte finde, verschone ich ihretwegen die ganze Stadt. Aber der Abraham bleibt ja nicht an der Aussage stehen, sondern er handelt jetzt mit ihm, wie so damals im arabischen Raum gehandelt worden ist. Da geht er, ja, wie ist, wenn es 5 weniger sind, 45? Wie ist es, wenn es 10 weniger sind, 40? Wie ist es mit 30? Wie ist es mit 20? Wie ist es mit 10? An dem Punkt endet dann das Gespräch. Aber interessant ist, wie Gott eben drauf eingeht und sagt, wenn ich eben die finde, dann verschone ich ihretwegen die ganze Stadt. Was für ein Gott ist es? Was für eine Liebe springt mir da entgegen, dass er jetzt keine Vorwürfe macht? Wie kannst du so reden? Wie kannst du mit mir versuchen zu handeln? Das kannst du mit deinen Kompagnons machen, aber nicht mit mir. Nein, Gott lässt mit sich reden. Darum mein erster Gedanke heute Morgen, ach, das ist natürlich die falsche Version. Okay, da habt ihr ja gesehen, was vielleicht ein Film vor euch liegt. Gott hört, wenn wir konkret für andere Menschen beten. Ich finde es klasse, dass er das jetzt einem Abraham vorwirft. Du, das sind Leute, die sind furchtbar da unten. Was da abgeht, da hast du ja gar kein Bild davon. Ja? Also es war wirklich, was da geschehen ist in Sodom und Gomorra, es hat zum Himmel geschrien, können wir nachlesen in der Bibel. Aber er nimmt denn trotzdem das Anliegen von Abraham ernst. Geht auf ihn ein. Und das fasziniert mich an Gott immer wieder, weil ich darin seine Liebe spüre, wie er ist. Mit ihm kann man reden, wie mit einem anderen gegenüber. Was ist das für eine wunderbare Sache? Und es geht jetzt nicht darum, dass der Abraham irgendeine Leistung jetzt vollbringt und was tun muss, sondern er darf das tun. Im Römerbrief heißt es mal, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Wir alle wissen doch gar nicht richtig, wie wir es formulieren sollen. Aber Gott tritt für uns ein. Wie ist es passiert? Können wir geschwind ins Ende gucken von der Szene. Es sind leider keine 10 drin. Und wenn er nochmal weiter gehandelt hat wegen 5, es wären auch keine 5 drin gewesen. Also das ist schon echt, wenn man das mal so weiter sieht, dramatisch. Gott sieht halt tiefer, er weiß halt die Situation. Und wie der Lot die Beziehung zu Gott steht, ist ja auch eine andere Sache. Und seine Töchter, das ist ein anderes, wieder neues Thema und so weiter, seine Kinder. Und trotzdem macht Gott eine brutal aufwendige Rettungsaktion. Das ist, also da hat Gott wirklich was tun müssen, um das hinzukriegen, dass der Lot mit seiner Familie da rauskommt. Also 4 Leute er herausrettet aus der Stadt und gut, eine bleibt dann zurück, seine Frau, die sehnt es dann doch mehr in die Stadt zurück als nach vorne in unbekanntes Land. Aber trotzdem, die 3 werden dann von Gott herausgerettet aus der Situation. Gott hört Gebet, aber eben anders, wie wir es jetzt denken würden. Er verschont die Stadt nicht ganz an der Stelle, sondern er rettet andere raus. Obwohl Gott wirklich so gnädig gewesen wäre, wenn wir im Buch Jona mal lesen, da hat weit bloß, weil die Menschen sich zu Gott hingewendet hätten, er seine Pläne zurückgehalten. Gott kann verändern, Gott kann Dinge völlig anders geben. Gott hat die Macht und ich denke, das macht mich so froh, wenn ich bete, dass ich weiß, Gott handelt. 2. Szene. Also das war jetzt meine erste, jetzt geht es zur 2. Szene. Da gehen wir ein paar 100 Jahre wieder ein bisschen zurück. Der aramäische König, nicht weiter, das kommt dann immer, wenn die Aussage da steht. Ja, der aramäische König, der will die Israeliten in die Knie zwingen. Und es hat eine raffinierte Taktik sich überlegt, und zwar, dass er immer Überraschungsangriffe macht. Also er guckt immer einen Ort aus, wo er irgendwo hingehen kann und dann mit Überraschung irgendwo einzufallen und damit ein Land zu machen und Güter zu klauen und was weiß ich, was man da alles gemacht hat. Also auf jeden Fall war für ihn nur irgendwo eine blöde Erfahrung. Denn merkwürdigerweise immer dort, wo er einfallen wollte, da standen die Israeliten. Ich habe irgendwann mal gedacht, da muss ja ein Spitzel unter uns sein. Das, wer verrät ihm das, dass, wo wir sind? Wer verrät ihm das? Und dann hat ihm einer seiner Offiziere dann zu sagen, du, da ist einer, das ist der Prophet Elisa. Und der informiert den israelischen König immer, wo du bist. Und er sagt sogar, er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer sprichst. Ja. Wahnsinn! Ja, so, also so jemand, und klar, der König der Aramäer sagt, gegen den müssen wir Spezial-Elite-Truppe nehmen und dann die besten Waffen, wo wir haben, und dann Überraschungsangriff, wo der lebt. Dothan heißt die Stadt, der Ort im Norden Israels, wo der Elisa gelebt hat, und ganz klar, in der Nacht wird die komplette Stadt umstellt und dann am frühen Morgen, frühlich, die Vögel zwitschern, gehen auf. Der Diener von dem Elisa steht auf und guckt in die Landschaft raus und sieht lauter Soldaten, sieht Kriegswaffen, sieht im Grunde genommen eine brutal bedrohliche Situation. Was sagt er? Oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Ja, das drückt so richtig aus. Also hoffnungslos, hoffnungslos, was wollen wir tun? Wir haben kein Militär hier, die Soldaten sind woanders, wir sind aber umrundet, da sind Waffen, unglaublich. Und in dem steigt eine Angst und Panik auf. Ja, so muss es irgendwie gewesen sein. Und der Elisa versucht ihn natürlich zu beruhigen und so weiter. So stelle ich mir das bildlich einfach vor. Und er sagt ihm so schön, unsere sind mehr wie die. Aber das sind für ihn Worte, ja. Ja, du hast gut reden, unsere sind mehr wie sie, aber da sind doch viele und viele mit Waffen. Was wollen wir dann? Wir sind doch im Grunde genommen nicht mehr, das ist doch verlogen. Können wir denken, sagt er das wahrscheinlich nicht. Aber jetzt passiert eine interessante Fürbitte. Und zwar ist die Fürbitte ganz kurz, kann ja auch mal sein. Bet ist ja nicht von der Länge abhängig. Eine ganz kurze Fürbitte, nämlich: Herr, öffne seine Augen, damit er es sieht. Der einzigste Satz. Herr, öffne seine Augen, damit er es sieht. Und tatsächlich, Gott öffnet die Augen von dem Diener und auf einmal sieht er, er beschreibt nur die Kampfwagen, all die vielen Engel, die dabei sind, die hat er gar nicht erwähnt, aber das sind Wagen mit, aus Feuer. Also nicht aus dem Holz, was auch mal zerbrechen kann und so weiter, das sind feurige Wagen. Also da ist im Grunde genommen eine Gefährlichkeit, die noch eine ganz andere Kategorie hat als das, was er kennt. Auf jeden Fall, natürlich klar, wenn er die sieht und die zwischen ihnen stehen, zwischen den Soldaten dort und ihnen, dann kann er wirklich jetzt langsam zur Ruhe kommen. Und langsam die Sorge irgendwo ablegen. Und genau das geschieht auch, dass er wahrscheinlich dann zur Ruhe kommt. Man hört von ihm nämlich gar nichts mehr an der Stelle in dem Text. Und ganz gelassen begegnet der Elisa am nächsten Morgen den Truppen da und sagt, ich sag's mal von mir erzählt, ihr seid einfach falsch, ihr seid am falschen Ort. Klar kann ja passieren, wenn man Nacht anmarschiert, kann man auch mal in judäischen Bergen einen falschen Ort verwischen. Ich führe euch hin, ja. Aber interessant ist, dann betet der Elisa und die werden blind und dann führen sie, ist er der Blindenführer und führt die komplette Heermannschaft, die er da dabei hat, direkt ins Zentrum von der Hauptstadt Samaria. Ja, da geht er direkt rein und mittendrin, da wo der Palast vom König ist, genau dort führt er sie hin und dann betet er wieder und dann sehen die und merken, sie sind in der Falle, äußerlich gesehen. Und der König aber, der fragt jetzt der Elisa, ja, was soll ich jetzt tun mit denen? Ja? Dann sagt er, gib ihnen Wasser, gib ihnen Brot. Also mach ihn ein Vesper, das er mir auf Schwäbisch sagen. Ja? Sei irre, irre. Jetzt hast du einmal die Elitemannschaft parat und da hast du keine Alternative, du willst doch den Sieg davon tragen. Aber Gott schenkt Sieg. Nämlich wie? Die ziehen beschämt ab und sie kommen nie wieder. Ja? Das ist die Wirkung gewesen. Ja? wie Gott manchmal ganz andere Wege führt. Aber was wäre jetzt gewesen, wenn der Knecht da durchgedreht wäre? Nein, Gott hat das Gebet erhört. Gott hat ihn sehen lassen. Wisst ihr, das war mein zweiter Gedanke heute Morgen. Bete und vertraue darauf, dass Gott Erkennen schenkt. Es muss nicht immer so ein Wunder sein, dass wir die Engel Gottes bildlich vor Augen sehen. Das braucht es nicht unbedingt. Aber dass wir ruhig werden in dem, was die Not ist, und wir das wirklich Gott vertrauen, dass er kann. Wisst ihr, wenn man für Kranke betet, ist es manchmal gar nicht so einfach. Aber ich lerne, vertrauensvoll zu beten, zu sagen, Herr, du kannst Wunder geben. Habe ich gerade vor ein paar Tagen von jemandem gehört und sagte, stell dir vor, ich war beim Arzt und der hat gesagt, er findet gerade nichts mehr. Und vor ein paar Wochen war noch die Krebsdiagnose so im Raum gestanden. Gott hat Macht einzuhalten. Wir wissen nicht, was kommt, aber jetzt will ich es mal wahrnehmen. Gott tut Wunder, er ist erfahrbar. Übrigens, ein Drittel der Deutschen laut einer Umfrage haben oder sagen, dass sie schon mal eine Gebetserhöhung erlebt haben. Und bei den Christen sind es über 50%, die davon sprechen. Was für ein Geschenk, Gott hört Gebet. Luther hat mal gesagt, Fürbitten heißt jemand einen Engel senden. Ja, tolle Formulierung. Luther hat mal immer eine klasse Sprache. Jemand einen Engel senden. Ich bitte Gott, dass er Hilfe schenkt einem anderen. Wir sind zweite Szene, jetzt geht es in die dritte Szene rein. Jesus hat sehr viel gebetet, als er auf diese Erde gekommen ist. Also jetzt sind wir schon bei 2000 Jahre zurück und hat immer wieder sich zurückgezogen zum Gebet. Und an einem Gebet hat er uns ganz besonders, das heißt uns, seine Jünger Anteil gegeben. Man nennt es das hohenpriesterliche Gebet und es steht im Johannesevangelium Kapitel 17. Das ist einzigartig, wie Jesus da mit dem Vater redet. Er betet für seine Jünger, aber betet vielleicht nicht so, wie wir vielleicht beten würden, sondern er betet, dass sie eins sind, dass sie im Grunde genommen im Glauben leben, sie mit Gott sich verbunden wissen, mit dem Vater und mit ihm, und dass sie eins sind mit ihnen und untereinander. Das ist so das Hauptgebetsanliegen von ihm. Und dann sagt er Folgendes, und es ist interessant, in dem Moment betet Jesus für dich heute Morgen. Nämlich da heißt es, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Und es sind alle unter uns, die zum Glauben an Christus gekommen sind. Für die hat Jesus in diesem Gebet gebetet. Nämlich, sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist. Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich dann bin. Wow, was sind das Worte? Jesus betet diese Worte für dich heute Morgen. Ey, da staune ich und sage, was für ein einzigartiger Herr. Er betet, dass wir mit Jesus, mit dem Vater verbunden sind, dass wir in seiner Liebe sind, dass wir in seiner Liebe leben im Alltag. Er betet dafür, dass wir auch untereinander Liebe Gottes leben. Das ist seine wichtige Botschaft damit für uns. Bete, dass Christen im Glauben an Jesus leben und einander zugewandt sind. Wir denken beim Gebet oft an die äußeren Dinge, Krankheit, Nöte und was sonst noch alles kommen mag. Jesus betet anders. Er betet, dass wir eng mit ihm verbunden sind und dass wir eng untereinander verbunden sind. Das macht den entscheidenden Punkt aus im Leben. Wir gehen in die vierte Szene rein. Seid ihr dabei? Drei Szenen sind schon um, jetzt kommt die vierte Szene. Hier danach sind sie ein wenig kürzer, also dann könnt ihr schon ein bisschen ausloten. Es geht um einen Mann, der brutale Leidenschaft hat, sich für Menschen einzusetzen. Er ist tätig und gibt Essen aus, aber nicht nur Essen aus bei den Witwen, sondern er kommt mit ihnen auch ins Gespräch. Und interessant ist das, wo Nöte sind, da betet er mit denen und die werden gesund. Interessant, wie Gott Wunder durch diesen Mann schenkt. Und das regt natürlich andere auf, die das nicht fassen können, was da an Wunder, an guten Dingen passiert. Und Auf jeden Fall zitieren sie ihn, dass er Rede und Antwort stehen muss, und er hält eine brutal lange Predigt, wo er ihnen praktisch erzählt von Anfang bis Heilsgeschichte bis hin zu Jesus. Und dann sagt er ihnen ganz klar ins Gesicht: Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Boah, das geht natürlich, also das ist natürlich eine krasse Botschaft. Also ihr wollt Gott nicht hören. Ihr wollt diesen Gott gar nicht ernähren. Ihr wollt euch nicht mit ihm beschäftigen. Und dann verurteilen sie ihn zum Tode, treiben ihn aus der Stadt raus und steinigen ihn, den Stephanus. Und jetzt passiert das Interessante, jetzt kommt die Fürbitte an dieser Stelle. Zuerst sagt er: Ich sehe den Himmel offen und praktisch Jesus zu Rechten des Vaters sein im Himmel. Das ist das Erste, was er praktisch deutlich macht. Und dann sind sie richtig aufgebracht hier. Und dann kommt hinternach diese Gebetsfürbitte, nämlich auch wieder eine ganz kurze: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Boah, wer kann so beten? Wer kann so beten? Aus Liebe heraus für Menschen beten. Das ist mir dabei wichtig geworden, aus Liebe heraus. Denn das Gleiche finden wir bei Jesus ja auch. Was hat er gebetet? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es betet der Stephanus ähnlich wie Jesus selber. Ja, Menschen würden sagen, das ist unmöglich, so kann man nicht beten, sowas kann man nicht denken, die Christen sind doch dumm, die so reden. Auch noch Vergebung denjenigen gewähren lassen, vor Gott eintreten, damit denen vergeben wird, was die an Unrecht getan haben. Aber eben aus der Liebe Gottes heraus ist auch das Unmögliche möglich. Aber was ist daraus passiert, brauchen wir nur gucken. Bei Jesus, da stand ein Hauptmann dabei, der diese Worte gehört hat, und der sagt dann: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Da geht's durch Mark und Bein. So eine Szene, die wird er nicht mehr vergessen. Die geht durch Mark und Bein. Und genauso auch an dieser Szene hier. Da steht ganz so ein Nebensatz dabei, heißt auf einmal von einem Jüngling, der dabei gewesen ist, namens Saulus, bei dem sie die Kleider ablegten, quasi der hat die Verantwortung getragen. Wir wissen, der Mann ist Paulus. Und der Paulus wird diese Szene nicht mehr vergessen. Und Gott wird ihn gar nicht so lange später selber begegnen, dass er überrascht sein wird, wer dieser Jesus ist. Ja? Und die Grundlage dazu ist die Fürbitte vom Stephanus. Ist das nicht toll? Ja? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder wie es Stephanus gesagt hat, nämlich, dass er ihnen eben nicht zurechnen soll. Die fünfte Szene. Gehen wir rein. Jetzt sind wir schon in der Zeit, wo Christenverfolgung schon ein bisschen begonnen hat. Dem römischen Herrscher hat es gefallen, dass die Juden offensichtlich sich freuen, wenn die Christen hier unter Druck geraten. Und dann hat er sich irgendwo ausgedacht, am Passafest, wo ganz viele Leute in Jerusalem sind, da schnappt er den Häuptling. Ja, und das hat er genau gemacht, der Petrus, praktisch gefangen lassen. Und hat, Wahnsinn, er wusste ja, dass da auch schon diverse Wunder passiert sind in der Vergangenheit. Er hat gedacht, den müssen wir richtig hart dran nehmen. Und hat 16 Soldaten dafür aufgeboten. 4 Gruppen von je 4 Soldaten. Und extrem, als der noch sogar in der Nacht, hat der Petrus dann im Innersten vom Gefängnis geschlafen, angekettet an 2 Soldaten. Also besser geht's nicht. Also besser kann man keinen Menschen sichern. Ja? Und was passiert in dieser interessanten Szene? Nämlich die Gemeinde macht 24-Stunden-Gebet. Ja? Die sitzen zusammen irgendwo und beten Tag und Nacht für den Petrus dort im Gefängnis. Und ich stelle mir vor, sie beten vielleicht: Herr, und jetzt gib du ihm die Kraft in der schweren Situation, dass er es aushalten kann. Und vielleicht betet er auch: Herr, gib du ihm die Weisheit, dass er, wenn er dann vorm Gericht steht, nach dem Passafest, irgendwann mal wird er ja vor Gericht stehen, dann, dass er ihm da Weisheit hat zu reden und so weiter. Stelle ich mir so richtig bildlich in dieser Art vor. Aber es kommt ganz anders. Gott hat da, ist da einfach anders, auch in dem, wie er Gebet hört und wie er es erhört. Nämlich, der geht einfach her und schickt einen Engel und der holt ihn raus. Ja. Und da fallen die Dinger ab und da gehen die Türen auf und dann steht er vor ihm und klopft an und die Rote, die Magd, geht da ran und hört die Stimme von Petrus und geht nein und sagt, Petrus steht vor dir. Und die sagen, du bist doch irre. Das geht doch nicht. Verstehst du? Du betest Tag und Nacht. Du betest, dass da Gott eingreift und dann ist das Gebet geschehen und die können es gar nicht glauben. Ja? Die hätten doch rufen müssen, herein damit, mach auf. Ja? Sie machen ihn auf und lassen ihn rein und sind dann total entsetzt. Ja, so kann es manchmal glauben, dann gehen. Du betest für einen anderen Menschen, dann bist du entsetzt, wenn es geschieht. Weil es halt ein bisschen anders geschehen ist, ja. Gott ist doch der, der unser Gebet hört. Und was ist das Klasse, wenn wir eintreten dürfen? Und ja, ich habe es mal so geschrieben, Gebetserhöhungen sind manchmal anders als erwartet. Ja. Es muss nicht so kommen, wie wir uns was wünschen, sondern es ist das Wichtige, dass Gottes Plan geschieht. Das ist das Entscheidende. Und ich will uns darin einfach Mut machen, wenn wir solche Szenen uns vor Augen malen, dann sehen wir erst einmal, wie groß unser Gott ist, was er alles kann. Gucken wir noch eine andere Szene rein. Also jetzt haben wir schon spannende 6 Szenen gehabt. Da muss ja auch richtig kribbeln, wenn man die Szenen so sich vor Augen malt. Diese Szene 6 ist vielleicht unspektakulärer. Paulus schreibt Briefe an die Gemeinde und im ersten Brief, es gibt nur einen von Philippa, Entschuldigung, im Philipperbrief schreibt er, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden. Boah. Der Paulus betet. Er weiß, das Gebet ist ganz wichtig, dass er für diese jungen Christen dort in Philippi betet, aber nicht nur in Philippi, sondern auch in Korinth und an vielen anderen Orten, also überall dort, wo er war, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, da war er mit Herzen dabei und hat für die Menschen gebetet. Und Gott, der Herr, hat gehandelt. Und da betet der Paulus auch wie Jesus eigentlich, eure Liebe soll immer noch größer werden und ihr immer mehr geprägt sein von Erkenntnissen, umfassenden Verstand. Die Liebe zu Gott und dann auch die Liebe zu den Nächsten. Beeindruckende Szene. Also andere Menschen auf dem Herzen haben. So hat er es nämlich ausgedrückt in Vers 7, Kapitel 1, dass sie in seinem Herzen sind. Das ist der Schlüssel. Und weil er sie in seinem Herzen tragt, darum betet er für sie. Also Fürbitte ist ein total interessantes und spannendes Geheimnis, was dieser Gott tun kann. Eine kleine Geschichte, bevor wir in die 7. und letzte Szene gehen, was es nämlich für uns zu bedeuten hat oder was wir daraus entdecken können, für uns mitnehmen können. Der Petrus ist mittlerweile im Himmel. Also eine erfundene Geschichte. Steht nirgends in der Bibel, braucht er nachher nicht suchen gehen. Gell? Alle anderen Sachen, was ich erzählt habe, könnt ihr in der Bibel finden. Manchmal ein bisschen anders formuliert, aber so ähnlich. Auf jeden Fall, der zeigt hier einen neuen Besucher im Himmel den Himmel. Ja? Zeigt die schönen Dinge, herrliche Gebäude, was es dort offensichtlich geben muss. Auf jeden Fall, irgendwann mal sind sie in einem Raum. Ja? Und der Petrus macht diesen Raum nicht auf. Und die, wo da dabei sind, sagen sich, wir würden gern auch diesen Raum, den machen wir lieber nicht auf. Ja. Und doch, also wir würden schon wissen, also wenn wir das jetzt ankommen, würden wir schon gern wissen, was in dem Raum da drin ist. Ja. Und dann macht er ihn auf, den Raum, und sieht da lauter Geschenke. Und macht deutlich, das sind die Geschenke, die nicht abgeholt worden sind von den Menschen. Also was Gott bereit hat und wir nicht in Anspruch genommen haben, ist eine Geschichte, erfundene Geschichte. Aber den Gedanken fand ich ganz stark. Das sind die Geschenke, die ich nicht abgeholt habe, weil ich sie von Gott irgendwie gar nicht erwartet habe. Und dann erlebe ich sie auch nicht. Was erwartest du von Jesus Christus, von unserem Herrn? Paulus hat mal im Epheserbrief gesagt, betet und bittet, zu jeder Zeit lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten, seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu bitten. Es geht nicht um, um was leisten zu müssen. Wir müssen so und so viele Stunden am Tag oder in der Woche für Menschen beten. Nein, es geht um eine Einladung. Die Geschenke liegen bereit und er möchte sie gerne, gerne geben. Aber ihr tragt hier die Verantwortung. Das ist eure Aufgabe dafür, dass ihr eintretet für andere. Und interessant, Paulus ist da brutal ehrlich an der Stelle. Und er sagt sogar, betet auch für mich, dass mir die rechten Worte in den Mund Gott mir legt. Stellt euch mal vor. Paulus betet, dass Gott ihm die rechten Worte gibt. Lieber Paulus, wenn einer reden kann, dann du. Aber er weiß, wenn er anderen Menschen gegenüber im Gefängnis, den Aufsehern, den Richtern, wenn er denen ein Wort von Gott, von Jesus weitersagen kann, dann braucht er das, dass er durch den Heiligen Geist gezeigt bekommen, was er sagen wird. Noch krasser, im Kolosserbrief, Kapitel 4, da heißt es sogar, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Der weiß, dass er im Grunde, wenn Gott nicht die Türen in seinem Auftrag auftut, zu den Menschen, in die Region hin, dass dann gar nichts passiert. Überlegt euch mal das, was für ein Geschenk, dass Gott der Handelnde ist. Und da lädt er ein, der Paulus mitzuhelfen, die Korinther mal, hat er gesagt, ihr dürft da mithelfen. Deswegen möchte ich in der siebten Szene eigentlich nur ein paar Wünsche ausdrücken. Was ich mir wünsche, was ich euch dringe, ich wünsche mir, dass wir in unserem Alltag einfach gerne mit unserem Abba, mit unserem Vater im Himmel reden, weil es einfach schön ist, wie in einer Liebesbeziehung, weil es schön ist, wenn man miteinander im Gespräch ist. Ich wünsche mir, dass ich die Gelegenheiten, die ich habe, auch Gebetszeiten zu halten, auch nutze. Wisst ihr, man kann so viel unsinnige Zeit am Tag erleben, wo man sich mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Das Internet ist eine reine Verführung manchmal, muss man ehrlich zugeben, gell? Weil es ist interessant, die haben das ja über Google so toll organisiert, dass du immer was vorgeschlagen bekommst. Du kriegst ja irgendeine Meldung oder irgendwie, und es ist ja an dich angepasst im Grunde, dass das immer irgendwie was ist aus deinem Horizont, was dir irgendwie gefällt. Ja? Und dann ist es ganz klar, au! Das habe ich jetzt nicht gewusst. Da muss ich mal reinklicken, da muss ich mal schauen. Und so kannst du dich den ganzen Tag beschäftigen. Von morgens bis abends. Da brauchst du im Grunde genommen gar nichts mehr tun. Da kannst du dich von morgens und abends beschäftigen, nur mit allerlei interessanten Dingen zu beschäftigen. Beschäftige dich. Nimm dir auch Zeit, dich mit Gott zu treffen. Mit ihm zu reden. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Ob ich die Dinge alle weiß, was im Inneren stehen, ist nicht wichtig. Aber dass ich weiß, dass ich in Gottes Hand bin und dass ich ihm sage, was mich bewegt, da im Blick auf diese Welt, im Blick auf andere Menschen. Ich wünsche mir, dass es so ganz normal ist, dass wir, wenn wir auch mit Christen zusammen sind, miteinander betet. Also hier im Haus, denke ich mal, da ist die Miriam und die treibt es sicherlich voran, dass das ganz wichtig ist, dass wir miteinander auch beten. Ja? Aber wie ist es eigentlich, wenn man irgendwie zusammen seid, wenn man trefft, bei euch zu Hause, in der Wohnung, irgendeiner Bude oder was weiß ich, wie eure Wohnung bezeichnet. Ja? Früher hat man halt davon nur der Bude gesprochen. Gell? Auf jeden Fall, wie wär's denn einfach so sagen, wenn man auseinandergeht oder mittendrin mal, wenn er gerade ein paar Sorgen erzählt hat, jetzt sagen, ey, das berührt mich jetzt irgendwie so, was ich gerade gehört habe. Ich tät jetzt gern für das Beten. Okay, seid ihr dabei? Und ich denke, wenn es Freunde sind, Glaubende sind, dann werden sie sagen, na klar, machen wir. Ja. Habe diese Woche gehört, bei uns ein echter Dinger, ist auch ein Handwerker gewesen, der einen Baum und so ein bisschen gearbeitet hat, in der Natur draußen, so halt Bäume schneiden, so Sachen, was man halt in die Zeit macht. Und da ist ihm irgendwie ein Asch da, wie so ein Ding hier rein, an der Schläfe rein und an anderer Stelle wieder raus. Sofort ins Krankenhaus gekommen. Das hat mir jemand erzählt am Telefon. Was ist doch ganz klar, was ich damit mache. Na klar, da bete ich doch dafür. Also, ich möchte, dass dieser Mann Gottes Güte erlebt, dass er Gutes erlebt. Und ich bin froh, dass ich jetzt mittlerweile schon weiß, es geht ihm bedeutend besser. Und wahrscheinlich ist er schon wieder zu Hause. Ja? Gott, der Herr, handelt und das dürfen wir erleben. Ist doch klasse. Und ich möchte auch lernen, erwartungsvoller zu beten, glaubensvoller zu beten, zu erwarten, dass Gott Großes tut. Mir hat mal ein Missionar erzählt, er hat ja immer, wenn du im Missionsfeld bist, hast du ja so Freunde, die da deine Rundbriefe bekommen und auch ein bisschen spenden und so. Und da war ein Mann dabei, den kannte er gar nicht. Den hat er nie irgendwo auf dem Schirm gehabt. Es muss wohl ein Mann gewesen sein, hier aus Stuttgart. Und dann hat er den irgendwann mal besucht. Da war es für ihn interessant. Und wo er dann mit ihm geredet hat, hat er lauter Fragen gestellt. Wie geht's denn der und der Mitarbeiterin da, wo er gewesen ist? Und was ist denn aus dem geworden? Und er hat erst immer mal denken müssen. Er hat gesagt, es war für ihn manchmal schon ziemlich weit weg. Aber der hat es alles auf dem Schirm gehabt und hat da so konkret für gebetet. Das spürt man dem ab, so brühwarm, wie er davon erzählt. Mich beeindruckt so ein Mensch. Der trägt Menschen auf dem Herzen, die er gar nicht kennt. Aber wo er den Auftrag sieht, für die Menschen einzutreten. Wow. Also, was ich euch heute Morgen mitgeben wollte, ich habe die 25 überschritten. Kann ich aufzeichnen? Ist okay, na sorry, das ist immer so mein Punkt hier. Okay, aber jetzt habe ich euch nochmal geschwind, das ist immer wichtig. Nehmt wahr, Gebet, Fürbitte ist ein ganz großes Geschenk. Und seht es, dass ihr die Möglichkeit habt, für andere Menschen eintreten. Und lasst euch das Geschenke, dass er voll Freude dafür andere eintritt. Manchmal muss man, das ist das gut, wenn man sich manche Dinge aufschreibt, ja. Es gibt ja heute auch digitale Erinnerungen, dass man erinnert wird durch einen regelmäßigen, das piepst dann irgendwo im Handy und dann weiß man, okay, jetzt könnte man eine Zeit halten, um für die Menschen zu beten, ja. Möchtet ihr es ans Herz legen, das konkret werden zu lassen? Vielleicht schreibt ihr euch auch eure Gemeindeglieder auf, die euch nahe stehen. Oder vielleicht schreibt ihr euch auch drei Leute, die keine Christen sind, auf vielleicht eine Arbeitsstelle oder aus der Nachbarschaft. So ganz konkret mal ein paar Namen konkret noch sagen, und für die bete ich jetzt mal in den nächsten Wochen. Ich bin gespannt, was Gott tut. Ja? Gott, der Herr, der hat kein großes Tun. Ja? Und wenn er in der Gruppe manchmal euch schwer tut mit Formulierungen, hier ist ein Gebetsbuch drin, da gibt es die Psalmen, heißt es, gell? Und in den Psalmen, da stehen so tolle Formulierungen drin, ja? Wenn man die ein bisschen sich rausschreibt oder auf praktisch nimmt, die kann man so beten, wunderbar, ja? Oder auch man kann sich auch daheim mal ein Gebet formulieren, wenn es leichter fällt, und sagen, den Zettel nehme ich mal mit und dann lese ich das dann ab. Und dann lerne ich daran und werde da auch freier. Also ich will euch Mut machen, da Wege zu finden, wie man da einfach ins Gebet immer mehr kommen kann. Es tut ungeheuer gut. Noch eine Geschichte von meinem persönlichen Leben. Ich war 16, 17 Jahre, wurde von meinen Jungscharleitern angesprochen, Mensch, willst du nicht bei unserem neu gegründeten Gebetskreis dabei sein? Ne. 5 Leute waren wir, 2 Ehepaare und ich als Single mehr oder weniger. War nicht gerade so attraktiv, wie man jetzt so einen Gebetskreis sich vorstellen würde. Aber ich habe mir gesagt, ja, ich bin dabei. War dann jede Woche dabei. Wir haben gebetet für unsere Gemeinde dort am Ort. Und ja, weil wir haben eine tolle Gemeinschaft gehabt, aber es hat sich halt nicht viel bewegt. Wir hatten durchaus einen kleinen Jugendkreis gehabt und es war halt für mich irgendwie dasselbe. Ja. Und da haben wir gebetet gehabt, monatelang. Und ich muss euch zugeben, da ist nichts Spektakuläres draus geworden. Also es wirkte so, wie wenn da jetzt nicht unbedingt Großes draus geworden ist. Aber als ich mal in Lieben Zeltern in der Ausbildung war und mal zurückgeblendet habe, habe ich gedacht, ist doch interessant. Die Gemeinschaft ist auf einmal gewachsen. Sogar so gewachsen, dass man jetzt ein Haus baut. Also der Saal ist zu klein geworden. Es war ein Privathaus, wo man einen Saal unter umgebaut hat. Und da haben sie nebendran praktisch einen Saalbau daneben gesetzt, ja. Und haben den gebaut. Und interessant, da sind Leute gekommen, sogar ein Schulkollege von mir früher, mit dem habe ich zusammen gespielt, der wohnt bei uns in der Nachbarschaft. Da hätte ich niemals gedacht, dass der da hingeht. Ja? Also das war für mich undenkbar. Ich war damals als Jugendlicher ziemlich alleine in meinem Alter, so in meiner Klasse damals gewesen. Mensch, was Gott tun kann, trau ihm nur Großes zu für dein Leben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst. Und du hast uns in Beispielen in deinem Wort gezeigt, wie du Gebet hörst und auch er hörst, auch wenn es manchmal ein bisschen anders kommt, aber du bist der, an den wir uns wenden dürfen. Und lass uns das mitnehmen, auch für diese Woche, dass wir für andere Menschen eintreten. Und es für uns nicht irgendwas Lästiges ist, was wir irgendwie tun müssen oder denken, dass wir es tun müssen, sondern es eine Freude ist. Eine Freude ist, so wie es am Anfang das Thema war, es eine Freude ist, für andere Menschen da zu sein, andere Menschen auf dem Herzen zu tragen und für sie zu beten. Lass du uns in dieser Woche ein Segen sein. Du weißt ja, mit welchen Leuten wir zu tun haben. Da kann es ja auch sein, dass manche schwere Leute da sind, die uns echt wie so in der Quere liegen. Und da kannst du durch deinen Heiligen Geist uns leiten, dass wir diese Woche eine ganz besondere Erfahrung mit dir machen, wie du uns segnest und für andere zur Freude werden lässt, zu deiner Ehre. Jesus, danke, dass du in dieser Woche bei uns bist. Amen.